im Endeffekt, wir sind ja, wie man sagt, die Branche verliert niemanden, wir kennen uns alle. Ich glaube, wichtig ist für mich, dass wir uns alle mit einem gewissen Respekt gegenüberstehen, dass wir die anderen, dass jeder seinen Platz da hat in unserer Industrie, in unserer Branche, genauso im Privatleben. Und ich finde ganz, ganz wichtig, dass der nötige Respekt vor der Sache und vor dem Menschen selber dann auch vorhanden ist. Ich finde, teilweise geht es so ein bisschen, kommt es ein bisschen abhanden. Ich finde es wichtig, dass man da wieder sich auf Respekt, auf Augenhöhe, einfach dieses Danke sagen, guten Morgen sagen, solche Themen, die fehlen mir so ein bisschen teilweise. Und das geht so ein bisschen in unserer Gesellschaft verloren. Das würde ich ganz, ganz wichtig finden, dass wir da wieder ein bisschen mehr drauf achten, uns gegenseitig zu respektieren. Ein guten Morgen tut keinem weh, ein Dankeschön tut keinem weh. Und das finde ich ganz, ganz wichtig.
Ihr hört Frei von Grobstrick, den Podcast mit Jörg Gamperling und Dietmar Bleck. In der Vinothek Weinkorb treffen die beiden eine meinungsstarke Persönlichkeit. Und jetzt geht's los.
Herzlich willkommen zu Frei von Grobstrick, Episode 49 von der Bühne der Vinothek Weinkorb. Das Intro hat also nicht gelogen. Und ich sage auch gleich Hallo Costa.
Hallo, grüß euch. Schön, dass ich da sein darf.
Grüß Gott. Ja, wir haben am Tisch den Konstantin Papadopoulos, korrekt?
Richtig, genau.
Ja, von Eddie.
Eddie, genau.
Ja, und ab jetzt Costa. Aber absolut. Einmal muss man es ja sagen, nee,
natürlich,
oder?
Natürlich, klar. Ja. Rufname ist Costa, jeder kennt mich auch so in der Branche, also Costa Papadopoulos.
Genau, das ist der Dietmar. Jörg sitzt auch hier. Folge 49, Dietmar, wir gehen hart auf die 50 zu.
Ja, ich gehe schon hart auf eine andere Zahl zu, aber das ist ein anderes Thema.
Anderes Thema. Aber das ist wirklich eine runde Sache. Der Costa war vorhin auch, ja, glaube ich, ganz kurz überrascht. Wie? Er macht das schon.
Er hat auch gefragt, warum komme ich nicht zu 50? Also.
Genau, ich bin ja dieses Jahr 50 geworden. Also ich habe das schon hinter mir, das mit den 50. Steht euch noch bevor?
Das steht dem Dietmar nicht mehr bevor.
Nee, aber du bist noch Lichtjahre davon,
naja,
entfernt, Kollege.
Naja. Andere Themen, liebe Freunde. Liebe Freunde. Wir haben ja im Vorfeld schon ein bisschen gewitzelt. Ey, wir haben den Wärmepumpen-Podcast lange gemacht. Ne? Und so langsam, aber sicher mutieren wir zum Heizungswasser-Podcast. Ne? Weil du bist ja in bester Gesellschaft hier. Der Elisator, der Tino Sarro war schon zweimal zu Gast und. Und heute mit dir, Costa, schon wieder in Anführungszeichen ein Wasserthema, ein hydronisches Thema, ein Heizungswasserthema. Irgendwie wird uns das nicht
kriegen. Weil es halt zur Wasser, weil es halt zur Wärmepumpe gehört. Das Wasser gehört zur Wärmepumpe.
Es gehört eine Heizung hier in Deutschland, ne? Aber es gibt auch Stimmen, die sagen, wir haben ein, zwei Hitzewellen hinter uns. Ah, hydraulische Heizung, wer braucht sowas? Gibt es vielleicht ganz andere Lösungen in Zukunft? Na, mehr Klima, mehr Stromheizung und so weiter. Was hältst du von solchen Mantren?
Naja, ich würde mal sagen, ich persönlich befasse mich schon seit 2008 mit dem Heizungswasser. Tatsächlich, das Thema Klimaanlage ist mit Sicherheit auf Zukunft nicht wegzudenken. Nur die Heizung wird immer hier bleiben, ne, oder? Also ich bin auf der rauen Schwäbischen Alb geboren, wie man unschwer erkennen kann, schwäbischer Grieche. Da gibt es dann schon noch kalte Winter, natürlich vielleicht nicht mehr ganz so kalt wie früher, wenn ich mich dran erinnere, mit so 2 Meter hohen Schneehaufen an der Seite. Der Winter wird trotzdem hier immer weiterhin da sein. Wenn wir zurückdenken, dieser Winter war jetzt auch nicht gerade
von wenig. Pappe. Definitiv,
war kalt. War kalt und deswegen denke ich, eine Kombi aus beiden, das gehört der Zukunft, ja. Klima und Heizung. Bin ich gerade davon überzeugt.
Finde ich auch schöne, warme Worte zu Anfang gesprochen und auch wahre Worte. Natürlich so Allgemeinplätze nach dem Motto, die rein elektrische Heizung wird die Zukunft werden. Sind wir auch nicht davon überzeugt. Da sind wir im Heizungsjournal, wie es so schön heißt, breiter aufgestellt. Frau Reiche würde sagen, technologieoffen. Und wir sagen einfach, wir denken einfach auch an die Bestände. Und der Bestand in der Heizung ist natürlich in Deutschland zu ganz großen Teilen hydraulisch geführt und natürlich mit Wasser gespeist. Und die Heizungswasserqualität, das haben wir jetzt oft genug hier erzählt, ist eine entscheidende Größe. Wir werden auch heute im Verlauf des Podcasts da natürlich drüber sprechen. Aber logisch, Costa, lass uns erstmal über dich reden zu Anfang. Wo kommst du her?
Über den griechischen Schwaben.
Genau.
Erzähl mal ein bisschen was.
Ja, genau. Ja, wie gesagt, geboren wirklich auf der Alp, in Albstadt sogar, gell? Also vor genau 50 Jahren, noch mehr als 50 Jahren. Und ja, bin seit 1991 in der Branche tatsächlich. Ja. Bin seit 35 Jahren in der Sanitär- und Heizungsbranche, habe mal den Beruf von Grunde auf gelernt, bin gelernter Installateur und habe dann so verschiedene Stufen dann über dann eine kaufmännische Ausbildung und dann irgendwann bin ich im Vertrieb gelandet. Ja. Das ist jetzt, im Vertrieb bin ich seit 2006. Hab dann
das auch schon 20 Jahre voll gemacht.
Ja, habe ich schon, ja genau. Und es war dann so, ich hatte dann die Ausbildung als Installateur und kaufmännische Ausbildung. Hat es halt überall geheißen, wo ich mich beworben hatte, ja, keine Vertriebserfahrung. Dann bin ich klassisch bei der Firma BT gelandet, so kennt man wahrscheinlich auch. Und habe dann da meine ersten Erfahrungen gemacht im Vertrieb, bis ich dann zu einer Firma aus England gekommen bin, die Firma Fernox, die sich damals auch schon mit dem Heizungswasser befasst hatte. Und wir die ersten Heizungsfilter an den Markt gebracht hatten und ich dann so in Deutschland rumgelaufen bin, habe da ein bisschen was über das Heizungswasser erzählt und da wollte kein Mensch was davon wissen. 2008 so wie gegen Windmühlen oder böhmische Dörfer bist gelaufen und ich war der Erste, was wo über das Heizungswasser, oder mit über das Heizungswasser gesprochen hatte. Mit dem englischen Ansatz tatsächlich, weil der englische Ansatz ist ja der, dass es da das Heizungswasser schon seit über 40 Jahren behandelt wird. Mhm. Jetzt nicht klassisch so wie hier mit dem Vollentsalzen, da wird halt schon immer so ein bisschen Inhibitoren verwendet und Reinigungsmittel und dann kam der Filter mit dazu und das funktioniert da schon eh und je. Auch die haben ja noch ein bisschen schwierige Anwendungen, weil die haben ja Kupferrohre und Stahlheizung oder Eisenheizungen und das heißt noch das Worst-Case-Szenario und auch noch offene Heizung dazu, das sprich, das ist eigentlich das schlimmste Szenario, das da funktionieren kann und wo dann Korrosion gefördert wird. Und in dem Zusammenhang hat man da damals schon Lösungen geschaffen. Ja.
Also du hast von den Härtesten gelernt.
Sozusagen, ja. Oh ja, von den härtesten Bedingungen, die es am Markt geben kann, wurde damals die Firma Fernox Marktführer im damaligen Bereich. Und da war ich dann bis zum Jahre 2013 tatsächlich. Und heute bin ich ja für die Firma Adey hier. Genau, da bin ich dann 2013 eingestiegen. Weil unser technischer Leiter damals von Fernox ist zu Firma Adey gewechselt. Kleiner Hintergrund zu der Firma Adey, die wurde gegründet von dem Namen, mit demselben Namen, Chris Adey, war der Firmengründer, der die Firma im Jahre 2004 gegründet hat. Es war so, der war Angestellter von British Gas. British Gas ist so eine Firma, die praktisch die Heizungsanlagen vermietet. Mhm. Und der Apartment- oder Wohnungsbesitzer zahlt dann nur einen monatlichen Abschlag und die schauen natürlich, dass der Service und alles gemacht wird und dass die Heizungsanlage läuft.
Das ist der Traum also in Deutschland. PPP mit Heizung. Also
ja, genau.
Krass.
Und die haben natürlich das Ziel, dass die Heizungsanlage langfristig und ohne Probleme läuft, weil die ja dann die Kosten dafür tragen. Und er hat dann damals festgestellt, dass diese Inhibitoren nicht alleine ausreichen, dass trotzdem noch Magnetit im System vorhanden ist. Und hat dann den sogenannten ersten Magnetflussfilter entwickelt im Jahre 2004 und war eigentlich der Pionier dieses ganzen Themas. Oh, das war überhaupt nicht präsent nirgendwo. Und er hat so an seine Idee geglaubt, dass er dann damals auch zu Fernox gegangen ist, wollte das Produkt verkaufen und wollte dann nur so einen Obolus haben für jeden verkauften Filter und halt seine Werkzeugkosten von 150.000 Pfund und war auch bei der Firma Sentinel und beide haben es abgelehnt. Dann hat er das Baby selber hochgezogen und ist dann 2016 aus dem Unternehmen ausgeschieden mit einem Gewinn von Nachsteuerung mit 100 Millionen Euro. Also nicht so eine schlechte Idee, die er damals gehabt hatte. Mittlerweile hat die Firma Adey knapp 30 Millionen Filter verbaut. Ich würde behaupten, wir sind weltweit der größte Filterhersteller.
30 Millionen, muss ich kurz nachfragen, in Europa?
Nein, der Hauptmarkt ist Europa. Mhm. Davon immer noch der größte Markt ist immer noch der Markt in England, ganz klar, UK. Da haben wir so ungefähr 70% Marktanteil. Und das, was ich da sagen will, wir haben einfach ein Portfolio von einem kleinen Filter bis hin zum 8 Zoll Filter, alles in der gleichen Qualität. Da sind wir die einzigsten am Markt, die das so anbieten können. Also wirklich absolute Magnetpower. Und die sogenannte Erstdurchfluss-Performance, das heißt, ab der ersten Sekunde, wo der Filter eingebaut ist und das Heizungswasser durch den Filter strömt, holen wir 90% des Schmutzes raus.
Man kann sich gar nicht vorstellen, dass es andere gibt, die das anders, also die da nicht so sind. Also man denkt auch, wenn man den Filter einbaut, dass der sofort anspringt. Das ist aber nicht so.
Nein, es gibt verschiedene Lösungsansätze am Markt. Manche haben so Teilstromfilter, manche haben Filter, wo ein bisschen ein Siebkorb mit drin ist, wo dann Magneten von außen drauf sind. Bei uns ist es einfach so konzipiert, dass der Magnet mehrfach umströmt wird und somit die maximale Magnetleistung dann auch aufbringt. Und ich denke, auch im Markt ist es bekannt, dass der Adey-Filter der Filter ist, der am besten funktioniert, wenn er im System eingebaut ist. Und das kriegen wir auch immer als Feedback wieder, wenn einmal ein Installateur unser Produkt eingebaut hat, der geht zu nichts anderem. Ja.
So soll es sein.
Ich wollte nochmal nachhaken beim Thema Heizungswasseraufbereitung und Behandlung.
Ja.
Das ist ja vielleicht ein typisch deutsches Thema, dass man da Unterschiede drauflegt und Bewertungen. Ne? Weil die Behandlung des Heizungswassers, du hast ein paar Namen gerade gedroppt, ne, mit Inhibitoren und so weiter, ist aus meiner Sicht im deutschen Markt relativ in Verruf. Wie siehst du das?
Naja, im Verruf würde ich jetzt so vielleicht nicht mehr ganz sagen. Ich würde sagen, einfach in der Anwendungstechnik ist da noch ein bisschen Klärungsbedarf vorhanden, dass die Leute einfach sicherer werden in der Anwendungstechnik. Ich denke, es gibt verschiedene Lösungsansätze in dem Bereich des Heizungswassers. Der eine macht es klassisch mit dem vollentsalzenen Wasser, der andere macht es dann mit dem vollentsalzenen Wasser und Inhibitoren. Also es gibt verschiedene Ansätze. Und ich denke, wichtig ist, ich bin ja beispielsweise Verkaufsleiter für Dach, habe dann drei verschiedene Märkte und jeder Markt hat so ein bisschen seine Eigenheiten. Jetzt in Deutschland wird ganz klassisch nur dieses VDI 2035-Thema anvisiert, wo beispielsweise in der ÖNOM 5195 auch das Thema Inhibitoren immer ein großes Stellenwert auch mitspielt und man da einfach ein bisschen mehr Flexibilität in diesem Thema hat. Genauso in der Schweiz, in der SBKI-Norm. Da ist man ein bisschen flexibler und ich habe das Gefühl, dass man in Deutschland sich einfach nur auf diese 2035 starr auf das Heizungswasser dann ein bisschen fokussiert und nicht links und rechts schaut. Ich glaube persönlich, dass es halt auch verschiedene Lösungsansätze gibt, weil ich auch verschiedene, sage ich mal, Anforderungen finde im Markt. Es ist ja nicht immer alles gleich. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, wo man ein bisschen links und rechts schauen darf.
Klar, wenn du hast die Neubefüllungen von Neubauanlagen, du hast den Bestand, ne, über den wir eingangs auch schon sprachen, der natürlich auch eine andere Volumina aufweist und. Da ist das Thema natürlich schön, wenn man alles, wie soll man sagen, das ganze Besteck im Griff hat. Ne? Mhm. Aber heute ist eben mein Eindruck, der Heizungsbauer wird seit roundabout 10, 11, 12 Jahren wirklich penetriert mit diesem Thema Heizungswasser, aber Aufbereitung. Ne? Das behandelnde Thema, dass ich etwas hineingebe, ist aus dem Fokus geraten. Das würde ich auch für unser Heizungsjournal so sagen. In der Berichterstattung spielt das eigentlich keine Rolle mehr. Getrieben natürlich, wie du sagtest, durch die VDI 2035. Und wir wissen natürlich alle, wie Normen und Regeln zustande kommen. Ne? Das sind natürlich auch Gruppen dahinter, die diverse Philosophien haben. Ne? Und da bin ich der Meinung, ist das Aufbereitungsthema stärker im Zugriff auf die Inhalte, auf der Norm, als das jetzt der Fall ist beim behandelnden Thema, bei der Wasserbehandlung.
Ja, da bin ich bei dir. Wir haben ja auch eine große Lobby, was in die Richtung angeht. Ist auch ganz klar so. Nur ich habe das Gefühl, seit das Thema Wärmepumpe einfach immer mehr präsenter wird, wo wir diese Niedrigtemperaturheizung haben, wo natürlich auch gewisses Bakterienwachstum kommt, dann wenn wir den Bestand haben, wenn ich jetzt eine Bestandsanlage habe, dann habe ich nochmal eine komplett andere Herausforderung, weil dann habe ich einfach verschiedene Schmutzstoffe schon in der Anlage drin, aus dem Bestand einfach. Und ich glaube, da kommt das Thema Behandeln schon wieder mehr in Fokus. Einmal, ob es die Reinigung ist. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Händewaschen. Wenn ich jetzt dreckige Hände habe und wasche die nur mit Wasser, werde ich nicht so sauber, wenn ich das Seife mit dazu nehme. Ja? Und genauso ist das, wenn ich jetzt irgendwas ins Heizungswasser mit dazu gebe. Ja? Wenn ich da jetzt einen Reiniger reintue, dann kann ich einfach die Anlage viel sauberer spülen und reinigen. Und in der Kombination dann noch mit dem Filter, den wir auch im Programm haben, oder die Filter, die wir im Programm haben, habe ich halt schon mal dieses Thema Schmutz aus der Welt geschaffen. Und ich kann dann ganz klassisch, wenn ich möchte, mit meinem vollentsalzenen Wasser behandeln. Nur deswegen wird mein Bakterienwachstum nicht abgetötet, weil ich habe halt irgendwo zwischen 30 und 40 Grad Vorlauftemperatur. Und das ist natürlich das ideale Wachstum. Medium, wo die Bakterien wachsen können.
Wir sind schon voll im Thema. Wir haben so ein bisschen
rot. Nächstes dann die Salmonellenpolka.
Wer weiß, was von der Polka kommt. Aber wir sind schon sehr wieder im Heizungswasser-Podcast verortet. Eigentlich wollten wir noch ein bisschen mehr über dich wissen. Ne? Vielleicht auch Hobbys und Co. Möchte ich mal fragen. Was geht da so ab? Und vor allem, lass uns auch noch nachher mal ein paar Worte über Eddie selber sprechen.
Auf jeden Fall.
Wo seid ihr jetzt lokalisiert? Ne? Ihr gehört zu einer Unternehmensgruppe. Also da gerne noch ein paar Sachen mehr erzählen, weil ich der Meinung bin, die Firma Eddie bei unseren Hörern, auch bei unserer Leserschaft im Heizungsjournal, im Heizungsbauer, ist die Marke noch nicht richtig angekommen. Behaupte ich einfach mal.
Und ich dachte, du moderierst das geheime Geschenk.
Das ist dein Job.
Ihr dürft euch entscheiden.
Lass uns über Eddie reden.
Deswegen bist du da. Das passt schon. Ja, ich würde sagen, in dem Bereich des Filters ist es schon an der einen oder anderen Stelle präsent. Viele kennen die Qualität der Filter. Also wir sind jetzt kein Unbekannter würde ich mal behaupten, wo ich 2013 gestartet habe mit AD hier in Deutschland oder in Europa. Ich war praktisch für ganz Europa verantwortlich. Ich war der erste Verkaufsmitarbeiter außerhalb von UK, so das schön genannte Plenty White Paper. Und ich war dann da als Einzelkämpfer unterwegs.
Der ganze Kontinent war dein.
Ja, kann man jetzt so oder so sehen. Ja. Ich hab keine Angst davor bekommen, das ist schon mal das Wichtige.
Und als schwäbischer Grieche hat man vor nichts Angst.
Wenig. Manchmal meine Frau, nee, Spaß beiseite. Wir haben eine tolle Beziehung, nee, das passt schon. Also, by the way, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder. Können wir das Ganze miteinander ein bisschen so kombinieren. Hab dann, wie gesagt, für AD angefangen, 2013. War dann beim Unternehmen bis 2021. Hab dann eine kleine Pause gemacht und bin wieder zurückgekommen. Hab dann in ganz Europa aufgebaut. Und man, wie geht man vor, ne? Wenn du jetzt bist so als, ja, hier, Europa ist deins, mach draus. Okay, danke fürs Gespräch. Spaß beiseite. Und dann hat man sich halt verschiedene Strategien zurechtgelegt, wo ich dann 2021 ausgeschieden bin, hatte ich dann knapp 16 Länder erschlossen und in verschiedenen Ländern auch Mitarbeiter gehabt. Jetzt im deutschen Markt hatten wir immer das Thema mit Partnerschaften, Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir hatten damals mit der Firma UWS unsere strategische Partnerschaft aufgebaut. An der Stelle möchte ich auch noch Danke sagen, weil diese Partnerschaft ist einfach zu Ende gegangen. Und wir haben jetzt hier eine neue Partnerschaft mit der Firma Elisator, sind wir eingegangen, Elisator GmbH in Deutschland. Da können wir nachher nochmal drüber ein bisschen drauf sprechen. Nochmal zum Thema AD. AD ist mittlerweile, nachdem sie verkauft wurden 2016, einmal an eine Bank und an so ein Board-Team verkauft worden. Und die haben es dann nach 5 Jahren weiterverkauft an die Firma Genuit Group. Ein großer englischer Konzern, der wirklich den Fokus aber nur in UK hat. Mit 2,3 Milliarden Euro Umsatz, knapp 3.000 Mitarbeitern und hat im Endeffekt alles im Portfolio, was damit du ein Einfamilienhaus heizen, kühlen kannst. Also ob das jetzt eine Wärmepumpe ist, ob das jetzt Klimageräte sind, Fußbodenheizungssysteme, also komplett alles so aus einer Hand.
So ein One-Stop-Shop.
Genau, das ist so auch die Vision. Da gibt es eine Unterdivision in der Genuit Group, die ist CMS, Climate Management Solution. Und man will nachhaltig praktisch ein Footprint setzen, dass man alles aus einer Hand bekommen kann, ja. Es ist so das langfristige Ziel. Mhm. Wir als AD sind die einzigen, die aus dieser ganzen Gruppe jetzt praktisch Geschäftsfelder in Europa haben. Und das soll dann nach und nach alles integriert werden. Ja? Dieses ganze Produktportfolio, so ich sag mal, das ist so der 5-Years-Plan sozusagen. Und das wird so, ich glaube, nachhaltig gesehen ist es gar nicht schlecht, wenn vielleicht irgendwann mal alles von aus einer Hand kommt. Ja? Für den Installateur, weil er eine Bezugsperson hat.
Absolut, das ist mein Ziel von vielen Firmen, von großen Firmen. Wenn ich da jetzt an Carrier denke oder so, ne? Ja. Die große Geschichte mit Viessmann, das ist ja auch der Plan, dass ich einfach einen Ansprechpartner habe und du kriegst im Grunde alles. Wenn es klemmt, bis zum Stromspeicher und bis zur PV-Anlage, ne? Dieser berühmt-berüchtigte One-Stop-Shop. Das ist eine, für den deutschen Markt gesprochen, eine ganz schöne Herausforderung. Also das ist wir hatten ein Vorgespräch gehabt, das ist ein hehres Ziel mit hohem Wettbewerb. Also da bin ich wirklich gespannt, wie es da weitergeht. Deswegen, also danke Costa, dass du da mal die Gruppe auch mal fokussierst, dass wir wissen, wer steht dahinter, hinter Eddie. Die viele eben, wir hatten es schon getroppt, über den Magnetflussfilter kennen.
Genau.
Und auch vielleicht auch lieben gelernt haben, man weiß es nicht. Aber das ist natürlich schon eine richtige Herausforderung. Was mich immer fasziniert bei so Typen wie dir, sage ich mal, wenn du bei 16 Ländern aufgeschlagen bist, wenn du wirklich ein weißes Blatt Papier hattest für die Marktbearbeitung von Eddie für Europa, wie gehst du da vor? Dein Tag hat auch 36 Stunden, nehme ich an. Wie läuft das ab? Wie kriegst du da Prioritäten?
Naja, man schaut sich halt die Märkte an und guckt halt, wo kann ich Verknüpfungspunkte schaffen, wo kann ich strategisch ansetzen. Ja? Und das ist so der Punkt, wo wir dann geschaut haben, wo kann man was tun oder wo ich dann im Speziellen geschaut habe. Und habe dann, wie gesagt, in Deutschland eine super Partnerschaft gehabt mit der Firma UWS. Dann gibt es in der Schweiz eine Partnerschaft mit der Firma Affolter. Und in Österreich hatten wir früher eine Partnerschaft mit der Firma ABT. Da machen wir es jetzt direkt mit dem Großhandel, mit eigenen Mitarbeitern. Und dann haben wir sukzessive, dann habe ich beispielsweise in Polen habe ich einen Mitarbeiter eingestellt. In Norwegen haben wir dann auch wieder mit einem Händler zusammengearbeitet, der dann eigene Vertriebsmitarbeiter eingestellt. Also man hat dann einfach strategisch sich dann angeschaut und dann kommen natürlich auch irgendwelche Anfragen rein. Mhm. Guckt man sich die ganz an und schaut halt, okay, was kann ich daraus machen, in welche Richtung kann es gehen und diskutiert halt einfach die Themen. Mhm. Und ich war halt ein Freund von diesem Persönlichen. Also ich sag mal, dieses Online-Teams-Course, alles gut. Ich bin trotzdem noch ein Freund von diesem persönlichen. Ich würde jetzt, Ich begrüße auch diesen Podcast hier, dass man da sich einfach ins Gesicht schauen kann, die Energie spüren kann und die Energie dann auch einfach mit aufsaugen kann. So finde ich es auch wichtig, wenn man mit Kunden redet. Natürlich war während Corona dieses Thema Teams und Online-Calls sehr, sehr wichtig. Ja, nur war ich Gott froh, wo ich wieder meine Kunden besuchen konnte und sie dann wieder sehen, face to face, und du kriegst einfach zwischen den Zeilen, kriegst halt nichts mehr, wenn du jetzt die Online-Calls machst, ja, sozusagen. Und dann guckt man halt an und dann geht's halt weiter. Man geht dann Markt für Markt, schaut, wo kann ich was, dann hat man ja gewisse Erfahrungen, dann macht man manchmal Copy-Paste oder auch nicht und tut dann einfach die Märkte individuell anpassen. Ja. So bin ich da vorgegangen und habe das dann so aufgebaut.
Aber im Grunde auch People Manager, oder? Das hatten wir schon mal, also vor genau einem Jahr, im Juli, hatten wir auch einen ausgezeichneten People Manager hier sitzen bei uns, ne, mit Sevotherm.
Auf jeden Fall.
Und mit Herrn Ziegler. Das hab ich da auch mitgenommen, dass es einfach eine hohe Kunst ist. Deswegen frage ich da so blöd und nochmal nach. Solche Märkte aufzubauen, solche Philosophien zu verwirklichen, da musst du schon wissen, wie Leute ticken. Ja. Weil du kannst ja nicht überall selber deine Magnetflussfilter hintragen nach Norwegen.
Ja, man muss aber auch so ein griechischer Schwabe sein, glaube ich, um halt in diesen ganzen vielen unterschiedlichen Nationen auch dann aufgenommen zu werden.
Weißt du, er guckt jetzt so Fragen.
Nein, ich gucke nicht Fragen, die ich habe.
Was wollen die beiden von mir?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe mir so gedacht, da hilft natürlich auch der Hintergrund, dass ja meine Eltern irgendwann auch mal hierher gekommen sind, in eine fremde Kultur. Zwar schon vor über 50 Jahren und ich trotzdem mit beiden Werten ein bisschen aufgewachsen bin, ja, mit den schwäbischen Werten, aber trotzdem auch mit den griechischen Werten. Und eine gewisse Portion Empathie, ja, weil wer schon mal in Griechenland war, weiß, wir sind ein sehr offenes Volk, ja, wir sind freundlich, wir gehen auf die Leute zu. Und ich glaube, das hat mir einfach geholfen, auch empathisch zu sein und überall bei den Leuten anzuklopfen und einfach freundlich nachzufragen. Und jetzt, wenn man so schön auf Schwäbisch sagen darf, keinen auf den Sack zu gehen, ja, einfach immer so diesen
Mittelweg
finden, ja. Wie bin ich jetzt nicht aufdringlich und du geratest doch nicht in Vergessenheit, so. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und einer meiner Kernwerte ist einfach Ehrlichkeit. Ja. Einfach immer ehrlich, geradeaus. Das kann ich machen, kann ich nicht machen. Darüber hinaus geht nichts. Und deswegen ist es auch so, denke ich, dass ich bei jedem Kunden, den ich einmal besuche, den kann ich wieder besuchen. Ja. Und das ist, glaube ich, einer meiner Werte. So kennt man mich im Markt. Und deswegen finde ich es auch ganz wichtig, einfach ehrlich zu sein und da dementsprechend für den Kunden alles das Bestmögliche zu geben. Oder die Kunden. Und das ist, finde ich, wichtig. Ja.
Aber auch zu sagen, wenn es nicht geht.
Absolut.
Ich glaube, das ist ja auch so eine, gerade beim Thema Heizungswasser, ne, ist ja auch so eine gewisse Magie drin. Ja, aber ein schönes Bild, ne, der schwäbische Grieche.
Ja, danke. Ja.
Der hier unfassbar viel Vertriebsarbeit seit Jahren macht. Also Respekt
an der Stelle. Ja, absolut. Also ohne Quatsch. Ja. Ich meine, du weißt ja, das ist ja, für dich ist es vielleicht geschenkt und gegeben. Aber man muss das, ein anderer hätte sich vielleicht da auch schwerer getan. 16 Länder mit den Besonderheiten und den Anforderungen, den kulturellen Unterschieden auch einfach so zu rocken. Was du jetzt hier so ganz entspannt sagst, jo, 16 Länder erobert, Respekt.
Ja, danke schön. Ich glaube, da hilft einfach auch so eine gewisse, ich habe auch eine komplette NLP-Ausbildung, ja. Wer es nicht weiß, was das ist eine neurolinguistische Programmierung. Da geht es einfach auch darum, offen auf Menschen zuzugehen, letztendlich auch so im gewissen Vertrauen zu sein. Ja? Einfach auch machen, tun, machen. Und ja, kommt immer raus. Ja? So, das ist so meine Devise, einfach tun. Wenn ich nicht anfange, dann weiß ich nicht, ob es überhaupt irgendwas passiert.
Deswegen, da war die Analogie für mich da. Der Andreas Ziegler bei Sevotherm, da habe ich auch Bauklötze gestaunt, wie man 20 Jahren so einen Betrieb hinstellen kann. Und bei dir auch. Das ist Mut, Vertrauen, Chancen erkennen, umsetzen, das Machen. Ne? Das ist natürlich unfassbar schwäbisch. Ist ja klar.
Machen wir jetzt mal das Tuch runter.
Ja, wir sind schon voll dran. Ja. Bei der persönlichen Geschichte. Wir versuchen seit gewissen Minuten daran zu landen. Ja. Nee, wirklich wunderbar, Costa. Und du hast uns auch was mitgebracht, wie es
natürlich
auch ist bei Frei von Grobstrich.
Das geheime Geschenk verbirgt sich hier unter dem Tuch auf dem Tisch. Ja. Es ragt hoch auf. Also habe ich schon mal so eine Vermutung, was sich darunter verbergen könnte. Aber es ist an dir jetzt, das Tuch zu lüften und uns zu erzählen, was uns erwartet.
Ja, ich hole da ganz kurz dazu
aus. Auf jeden Fall.
Es würde auch hochragen. Ursprünglich wollte ich ein Olivenöl mitbringen aus Griechenland von meiner Oma. Das wurde nur alle 4 Jahre geerntet. Das kommt von den Bergen. Leider hat der Zulieferer mir das nicht zugestellt. Deswegen habe ich gedacht, okay, dann muss ich was anderen den beiden Herren mitbringen. Das Olivenöl kann ich nachliefern. wird dann nachgeliefert. Ich habe dann was mitgebracht.
Der reibt sich schon die Hände, er freut sich schon auf.
Ich habe dann was anderes mitgebracht und zwar habe ich, wie ihr gemerkt habt, mag ich so ein bisschen Tradition und bin ein bisschen heimatverbunden. Mhm. Habe ich mal einen Wein mitgebracht vom Bodensee, ja? Aus dem Bayerischen Bodensee, ein Freund von mir, der Clemens Hendricks, bei dem ich jetzt am Wochenende auch geholfen habe, da war das sogenannte Common See Festival, mhm. Das ist so ein Winzerfest. Wir waren dann 2 Tage am See unten, auch wenn ich momentan keinen Alkohol trinke, weil ich bei der Tour de France mitfahre als Jedermannfahrer. Kann ich euch nachher noch was dazu erzählen. Wer? Soll ich sie selber auch machen?
Ja, Dietmar macht es. Weil letzten Mal hast du mich ausgelacht. Ich werde
ich kann's auch machen.
Tisch keine kein Flasche Thema. Mehr öffnen.
Du machst das für uns.
Und zwar, das ist, auch wenn ich momentan keinen Alkohol trinke, ich bin... Hab einen großen Weinkeller zu Hause und ich liebe Weine, aber jetzt eher so in dem Genusssektor. Also mir reicht aber ein Glas und ein Schlückchen. Und habe euch jetzt hier was mitgebracht, das ist ein 2018er aus der Seehalde, also vom Bodensee, Bayerischen Bodensee.
Ne? Nonnenhorn.
Nonnenhorn, genau. Mhm. Und das ist ein ganz besonderer, da gibt es nur ein paar Reben dazu. Also ich weiß gar nicht, wie viel, ich glaube nur so 600 Hektar oder so, also nicht so wirklich viel. Nee, 600 Hektar ist zu viel.
Ja. Viel zu viel.
600 Quadratmeter, glaube ich, sowas. Also eine relativ geringe Anzahl und dementsprechend ist es so was Besonderes. Und auch der Jahrgang 2018 war ein sehr guter Jahrgang. Und den habe ich gedacht, den bringe ich euch mit, aus meiner privaten Schatzkammer sozusagen.
Sehr gut. Nichts anderes hätten wir erwartet.
Wir sind hier in der Schatzkammer.
Jetzt guck mal, wie der Kollege das macht.
Ja, ich, nochmal, bin beeindruckt.
Ja, warte, ich muss erstmal hier.
So. Er weiß einfach, wie man ein Kellnermesser bedient.
Ja, ich nicht. Ich bin da halt arg grob gestrickt.
So. Ja, genau. Also dann.
An der Stelle. Ja, im Weinkorb wieder fremden Wein mitbringen, Costa, das ist wirklich, erfordert auch viel Mut und Gottvertrauen. Danke, 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 danke.
Ich schenke mir noch ein kleines Stückchen japanisches Bier.
Wir haben hier Narrenfreiheit, das wisst ihr, im Weinkorb.
Ja, ich darf auch mal aufs Etikett gucken.
Natürlich, sorry. Wie gesagt, ich schenke mir nur einen ganz kleinen Stück ein, anstandshalber, weil ich gerade mich in der Vorbereitung bin zur Tour de France. Ein großes Hobby von mir ist Radfahren. Ich glaube, da kann man auch ganz viel auf dieses Thema, wie bist du an die 16 Länder rangegangen? Mhm. Weil im Berg schadet man ja nicht oben am Gipfel, oder? Man schadet ja Kurve für Kurve. Und so habe ich es auch dann mit Europa gemacht und bin dementsprechend dann auch einfach Step by Step. Und das, wie du vorher gesagt hast, People Management, ich glaube, ist auch wichtig, wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, ihnen auch mal nicht nur das oberste Ziel, einfach das auch meinen kleinen Zielen abzustecken und nicht dieser große Berg, der da oben steht. Ich bin dieses Jahr beispielsweise das Stifter Joch gefahren und an der Kehre 24 bist, dann geht es noch ewig lang hoch. Und jetzt nur nach oben schaust und denkst, oh mein Gott, da komme ich nie an. Na. Aber wenn jetzt Kurve für Kurve davor gehst und du kommst an, dieses Gefühl ist eh unbeschreiblich. Und ähnlich würde ich das auch im Vertrieb sehen wollen, dass du einfach Step by Step und, wie gesagt, ich komme nochmal darauf zurück, T-O-N, also tun wir es.
Gut. Costa, schön, dass du da bist.
Schön, dass ich da sein darf.
Cheers.
Cheers.
Nochmal, vielen Dank, Dietmar.
Sehr gerne.
Kommen wir hin. Wir sind geübte Weinbrüder.
Über den Tischklopfer. Schon 19er, hat schon ein bisschen was hinter sich.
Sehr lecker.
Und das merkt man auch.
Sehr gut.
Sehr rund geworden über die Zeit.
Und vor allem, man sagt immer so, in Deutschland gibt es nicht so ganz so gute Rotweine, so ein bisschen der Glauben. Wenn ich jetzt so bin viel unterwegs, kam viel rum. Ganz speziell ist bei den Franzosen, die sagen, ja, ihr Deutschen, ihr könnt eh keine Rotweine. Ich finde, ja,
für den Franzosen ist das ein Rosé, was wir im Glas haben. Ja,
wahrscheinlich.
Leichter Frühstückswein.
Ja, vielleicht.
Zum in die Woche reinkommen.
Frankreich ist auch speziell, wenn du da mit Kunden zum Essen gehst, dann ist mittags ganz anders, als man Wein trinkt. Gell? Da darf ich dann auch anpassen. Ja. Oder in Russland gehört dann der Wodka mit dazu. Ja,
ja, klar.
Das ist so ganz normal. Sage ich mal, da darf man dann, man muss halt aufpassen, dass man dann nicht noch den 10. hat am Mittag. So. Kann passieren in Russland. Ja, man darf wirklich sich da anknüpfen an die Gegebenheiten der verschiedenen Länder. Und das ist nicht immer ganz einfach.
Dann wird deine Vorbereitung zur Tour dahin.
Aber da werden sie dahin.
Das wollte ich sagen, also auch dafür Respekt. Du hast im Vorgespräch einiges dazu erzählt.
Genau.
Zu deiner Passion. Die teilen wir ja, wir beide so ein bisschen. Radfahren ist auch echt mein Ding, Tour de France eh. Ich fiebere da mit aktuell, mit der laufenden Tour. Mehr als mit der FIFA-WM, muss ich auch dazu sagen. Und dass ihr da mitfahrt, Jedermann-Tour, Alpe d'Huez, also Respekt. Da musst du uns berichten und mir berichten, wie es lief.
Definitiv.
Schick gerne mal ein paar Bildchen. Und deswegen, also volles Verständnis, dass man da nicht jetzt sich die Kante gibt, bei Frei von Grobstrick. Deine Metaphern auch gerade mit der Kehre, mit dem Ziel, mit dem hohen Gipfellenzer und so weiter, ist auch eine sehr, sehr starke Aussage gewesen von dem Podcast mit Weiland. Möchte ich an der Stelle auch nochmal reinschmeißen mit Tilman von Schröter, der das im Rahmen der IFA auch gesagt hat. Er ist ein Freund des Dünnbrettbohrens. Er meint damit, dass man sich nicht gleich das größte Brett aussucht und das größte Projekt und die größte Innovation, sondern dass man Step by Step sich daran arbeitet und klein anfängt und dann über Erfolge sich auch definieren kann zu größeren Geschichten. Ich finde das absolut richtig.
Ja.
Das auch zum Thema Innovationsfreude bei uns in Deutschland, dass man nicht gleich ein Riesenziel vorgibt, sondern versucht da einfach scheibchenweise, wie du sagst, Step by Step hinzukommen, ist eine ganz, ganz völlig unterschätzte Geschichte vermutlich, aber einfach richtig.
Ne? Ja, weil wenn man den Fokus so unglaublich in die Ferne legt, das meintest du ja auch, ne, dann wird es auch, auch mental einfach schwer, da hinzukommen oder dieses Ziel wird dann immer weiter. Und ich finde auch, wir sollten einfach auch bei Industrieprojekten oder Produktentwicklungen einfach mal den kleineren Schritt wählen und den dann aber auch wirklich machen. Ja. Da ist uns doch allen mehr gedient, als mit Fernzielen, die wir vielleicht nie erreichen.
Ja, sehe ich ähnlich. Also ich würde nochmal kurz die Tour de France-Etappe da einfach auch als Strategie vorsehen, weil wir fahren jetzt die Tour de France, das ist die Königsetappe, by the way, 170 Kilometer, 5600 Höhenmeter, wer Rad fährt, weiß, was das für ein Brett ist, und du hast vier Monumente des Radsports, also du hast einmal den Grade Fer, dann Telegraph, Galibier und am Ende geht es nach Alpe d'Huez, ja, und da muss ich auch eine Strategie zu rechnen, ich kann jetzt nicht im ersten Berg Vollgas geben und dann bin ich am zweiten Blatt, also ich darf da auch eine Strategie, und genauso würde ich das jetzt auch in den Vertrieb ummünzen wollen oder halt grundsätzlich auch Produktentwicklung. Ich denke, da ist ein gutes Thema ist auch die Produktentwicklung von unserem Wärmepumpenfilter, den wir auch da mit ins Feld gerufen haben. Wir hatten erst eine Version, wo wir dann einen Magnet hatten und so ein klassisches altes Sieb, sage ich jetzt mal. Und wir haben dann festgestellt, die Marktanforderungen haben sich verändert. Wir brauchen hier eine Innovation. Ja? Und haben dann jetzt auf der IFA diesen sogenannten HP Plus Heat Pump Filter auf Englisch entwickelt, wo dann so ein sogenanntes Hydro Mesh drin hat, also ein hydronisches Sieb sozusagen, wo dann der Flow dieses Wassers wird vorgegeben, und es ist auch so konzipiert, dass der Filter nicht blockiert, weil diese ganzen Filter, die es am Markt gibt, es kann sein, wenn das Sieb zu ist und der Magnet zu ist, dann ist es blockiert, dann steht die Heizungsanlage. Klassischerweise Weihnachten, Wochenende, haben die natürlich riesen Lust, bei ihrem Kunden aufzuschlagen. Ja. Wir haben es aber so konzipiert, dass das Wasser komplett fließen kann, weiterhin. Natürlich irgendwann ist die Kapazität erschöpft, ist okay. Auch wieder diese sogenannte Erstdurchfluss-Performance. Und was bei allen Filtern von uns ist, die sind sehr wartungsfreundlich. Wir schicken überall die Kugelhähne mit dazu. Dann kann man den Filter absperren, kann ihn aufdrehen. Der magnetische nicht in Berührung mit dem Wasser, ist so eine Plastikhülle drin, hat trotzdem die gleiche Wirkung. Dieses Hydromesh kann dann praktisch komplett gespült werden. Ja. Sehr, sehr interessant. Und auch von der Wirkungsweise her. Ich denke, zu diesem Markt, den wir jetzt haben, den Wärmepumpenmarkt, der in diese Richtung geht, ist ein Filter, der absolut Sinn macht. Der hat eine sehr hohe Durchflussrate, bis zu 5000 Liter die Stunde. Also kann auch diese großen Wärmepumpen abhaben. Und dementsprechend habe ich dann meine Wärmepumpe, was das Thema Schmutz anbetrifft, komplett geschützt. Und wieder diese 100%ige Ausfiltung über lange Sicht gesehen. Im ersten Step diese 90%. Und es gibt andere Herangehensweisen am Markt, wo man praktisch den Filter unten ausspült, halten wir nichts davon, weil ich weiß nicht, ist der Filter wirklich sauber. Somit drehe ich den Filter auf, hole es raus, mache den Schmutz sauber, kann es meinem Endkunden zeigen, das haben wir aus ihrer Anlage rausgeholt. Das ist ein ganz anderes visuelles Bild, das ihr dann sieht. Also wie immer mit schwarzes Heizungswasser, wo ich mein Ausbildungswasser gemacht habe, hat es geheißen, schwarzes Heizungswasser, gutes Heizungswasser. Das ist schon lange nicht mehr der Fall.
Das tote Wasser.
Ja, das tote Wasser, schwarze Wasser, gutes Heizungswasser, ist schon lange nicht mehr der Fall. Und dementsprechend, dieses schwarze Heizungswasser ist irgendwo noch bei den Leuten trotzdem im Kopf, und somit kann man wirklich den Schmutz zeigen, den man ausgespült hat, macht den Filter zurück, der ist frisch gewartet und das Thema ist erledigt. Ja. Und somit hat man dann, was das Thema Wärmepumpen anbetrifft, einen 100% gut funktionierenden Filter, der speziell dafür konzipiert ist.
Das heißt, dieser HP Plus, HP für Heat Pump, holt aus dem Heizungswasser raus magnetische Stoffe und Bestandteile, aber auch Schlamm, oder?
Ja, magnetisch, nicht magnetisch, Bakterien holt er auch aus, bakterischen Wachstum. Mhm. Das ist so, dann, wenn man so grüner Schleim ist, das so dieses Bakterien, das sieht man gerne in den Tacosettern, der kann alles rausfiltern, ja. Und hat dann praktisch, das ist das All-in-One-Paket, wo alles auf einmal rausfiltert. Und durch dieses hydronische Mesh oder dieses hydronische Sieb wird dem Wasser wirklich wieder in die Richtung geben, dass es auch mehrfach um dieses Sieb und um den Magnet rum geströmt wird. Mhm. Und somit hat man dann alles draußen.
Das ist ja, Dietmar hat heute ja sein Motto-Shirt an, ne? Magnete, habe ich heute Morgen gesagt. Ihr seht es nachher vielleicht auch in manchen Videos. Hat mich sofort an euer Produkt erinnert, weil ihr ja über dieses Thema Magnetismus, ne, kraftvolle Magnete, das heißt, ich hole da magnetische oder metallische Bestandteile raus. Erklär uns da mal auf, Costa. Es gibt ja viele andere Wettbewerber, die auch mit Magnet und mit Kraft sozusagen da werben. Wo mache ich das als Heizungsbauer fest? Was ist wirklich ein kraftvoller Magnet? Ich frage mal ganz blöd. Und was ist weniger stark?
Also ich persönlich halte nichts von diesen, viele sagen ja so, wir haben jetzt 8.000, 9.000, 12.000 Gauss. Davon halte ich nichts, weil ich kann einen Knopfmagnet haben, der hat 12.000 Gauss, oder ich kann einen Stabmagnet haben, der hat auch 12.000 Gauss. Ja. Das sind beides Magnete, nur zwei komplett andere Themen, ja. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, einfach, das ist die Konzeption des Ganzen, das Konzept. Es ist nicht nur der Magnet, es ist auch, wie ich dem Wasser eine Form gebe. Wir haben dann so Bereiche drin, wo wir dem Wasser die Richtung vorgeben, den Flow. Und es ist einfach das Konzept Filter, nicht nur der Magnet. Man kann das nicht nur am Magneten festmachen.
Okay. Wie durchströme ich das Produkt? Welchen Druckverlust hat das gegeben?
Genau. Wir bei Edi haben eine komplett eigene R&D-Abteilung. Wir entwickeln alles selber, von der Idee bis zur Entwicklung, bis zum Product Launch, kommt alles aus eigener Hand. Eigene Produktion. Wir haben eigene Magnetherstellung. Das ist ja kein Plastik, das ist ja ein hochentwickeltes
ein Hochleistungskunststoff oder was?
Ja, aber mir ist gerade das Wort entfallen. Kommt dann wieder. Ja. Und deswegen, dementsprechend ist das einfach das komplette Konzept.
Ja.
Und wir sehen das jetzt nicht nur als Magneten oder als, wie, ich kann den Filter nicht mit Magnet vergleichen.
Ja. Ja,
der Magnet, nein, das ist das Konzept des Ganzen. Und jeder hat auch seinen anderen Ansatz. Ich würde behaupten, durch die Größe, die wir haben, wir arbeiten auch mit verschiedenen Herstellern zusammen, beispielsweise in England mit Worcester Bosch, mit Weiland. Wir führen verschiedene Gespräche europaweit mit anderen Herstellern. Dazu darf ich jetzt nicht ganz so viel sagen.
Ah, schade. Das wäre jetzt nämlich die nächste Frage.
Ja, tut mir leid. Da wurde mir ein kleiner Maulkorb aufgelegt, verständlicherweise. Nicht so schlimm, aber es geht ums Gesamtkonzept, ja, sage ich jetzt mal. Und das ist das Wichtige. Und bei der Firma Edi ist einfach so, dass das Gesamtkonzept wirklich auch stimmig ist. Wir sind die Firma mit der größten Erfahrung, was den Filterbereich anbetrifft, über 20 Jahre Magnetfilter, und haben da, wie gesagt, das komplette Portfolio von kleinen bis zu Industrieanlagen. Und ich glaube, davon kann dann auch der Anwender dann profitieren, meiner Meinung nach.
Ja. Also danke für die Aufklärung, weil, ne, Filter ist nicht gleich Filter.
Ja.
Schön fand ich das Bild auch, dass es wirklich im Rahmen einer hydronischen Auslegung bzw. Berechnung eingebaut werden muss. Was ich mich wirklich eben fragte, deswegen habe ich so flapsig was reingeschmissen, war, warum ihr nicht direkt mit euren Produkten eigentlich zum Hersteller geht, also zum Erzeugerhersteller. Weiland war gerade ein Beispiel, weil im Grunde gehört das Produkt ja dahin.
Schon, nur die Erzeuger selber sagen, also wir verkaufen die Erzeuger, das ist nur so ein Accessory sozusagen, so ein Nebenprodukt. Teilweise wird es angenommen, teilweise nicht. Teilweise sagen sie, es liegt einfach eher in der Verantwortung des
Installateurs.
Des Bauers, Anlagenbauers. Und da gibt es so verschiedene Richtungen. Ich habe beispielsweise jetzt vor kurzem mit einem Installateur in Österreich geredet, und er hat gesagt, Weiland in Österreich, die haben jetzt so einen Filter mit drin. Er baut trotzdem noch unseren Filter mit ein, zur Sicherheit. Ja. Also ich weiß nicht genau, wie der Filter aussieht von Weiland. Ich möchte auch kein Urteil darüber fällen, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, wenn unser Filter eingebaut ist, dann ist 100% der schmutzig vorhanden. Das kann ich sagen, weil das weiß ich, da kann ich dazu stehen. Und jeder hat auch seinen anderen Einsatz ein bisschen, was das anbetrifft. Ja. Unser Ansatz ist halt der, und der funktioniert seit über 20 Jahren erfolgreich. Wie gesagt, wir können beispielsweise, wenn wir möchten, können wir 8000 Filter am Tag produzieren, dass ihr einfach mal eine Dimension wisst, wie groß wir sind. Wir, und wie gesagt, haben über 30 Millionen eingebaute Filter, also wirklich sehr praxiserfahren und auch in verschiedenen Märkten. Ich glaube, das ist auch noch wichtig, dass wir nicht nur jetzt sagen, kommen nur aus UK, wir sind wirklich in ganz Europa, global, in China, in USA, überall sind wir tätig mit den Filtern, und das ist auch sehr erfolgreich. Und ich glaube, es gibt uns schon ein Bild, wo wir auch dann behaupten können, wir haben den stärksten Filter am Markt, weil das jetzt wirklich praxiserprobt ist bei dieser Stückzahl. Deswegen können wir das auch mit breiter Brust sagen.
euer neuer Filter, Magnetflussfilter, der HP Plus, ab wann ist der verfügbar?
Ab sofort, oder? Ab sofort verfügbar. Mhm. Wir haben ja jetzt, wie gesagt, die Zusammenarbeit mit der Firma OWS in Deutschland beendet. Haben jetzt hier einen neuen starken Vertriebspartner der Firma Elisator GmbH.
Sagt mir jetzt gerade gar nichts.
Noch nie gehört. Ne? genau. Und ja, ich glaube, dem einen oder anderen bekannt. Dir vielleicht auch.
Wenn du ein bisschen drüber nachdenkst. Ich habe wahrscheinlich wegen zu viel Weindegustation vergessen, wer hier andauernd rumsitzt bei uns im Podcast. Na, Spaß beiseite.
Wer kalte McRib präsentiert.
Da ist mein Geschenk ein bisschen...
Absolut. Ja, wollte ich noch sagen, dass, also euch beide, das ist ein wunderbare Couple hier, ne? Ja. Euch beide verbindet das Fahrradfahren, uns beide die Liebe zum Rotwein.
Also, und Olivenöl.
Und Olivenöl von mir aus auch. Also,
das kann man. Sinne.
Nochmal, zum Wohl.
Zum Wohle, ja. Schön, dass ich da sein darf. Macht Spaß.
Dito. Na, Elisator war nochmal zweimal schon zu Gast hier beim Podcast. Ja. Da verbindet uns auch über seit Jahren. Redaktionell, verlagseitig eine Verbindung. Ja. Ne? In Abstadt sitzt die Firma, wir sitzen in Winnenden, das ist regional auch sehr nah dran. Wie kamt ihr zueinander, wenn ich fragen darf?
Wie kamen wir zueinander? Also im Endeffekt ist es so, dass der Ivo Mahnen, der ja Vertriebsleiter jetzt ist bei Elisator, der war ja 14 Jahre bei Sentinel, da kennt man sich halt.
Ihr kennt euch doch eh alle in der Branche.
Schon. Das Gefühl habe ich auch, ja. Und die Branche verliert auch niemanden, bekannterweise. Und letztendlich war das so, dass er auf mich zugekommen ist, hat gesagt, ich bin jetzt bei Elisator, wir haben jetzt das Portfolio, ich kenne ja das Elisator-Portfolio, wie gesagt, ich befasse mich ja mit dem Heizungswasser schon seit auch fast 20 Jahren schon, nicht ganz, aber 18 Jahre. Und dementsprechend habe ich gesagt, ja, lass uns mal zusammensitzen, schauen, was wir miteinander tun können. Wir hatten, wie gesagt, eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit mit UWS, nur UWS, wie ja bekanntermaßen sind die ja im Alberts-Konzern, die haben Filter in eigener Produktion oder aus eigenem Hause. Und dann war klar, dass die Zusammenarbeit irgendwann enden wird und wir brauchen ja trotzdem einen anderen vertriebsstarken Partner. Wir hatten uns verschiedene Möglichkeiten überlegt, machen wir den Vertrieb selber, suchen wir uns einen Partner, der schon im Markt integriert ist. Und hat man so verschiedene Szenarien einfach durchgespielt und hat sich halt einfach rauskristallisiert, dass mit der Firma Elisator GmbH in Deutschland da was wachsen kann. Und die Philosophien sind miteinander hergegangen. Das war auch ein Prozess, ging so über ein halbes Jahr. Und dann stimmt man sich ab, wo sind deine Stärken, wo sind unsere Stärken, wo sind die Grenzen, kommt man zusammen, passt es für beide Seiten. Es muss am Ende des Tages einfach eine Win-Win-Situation sein für beide Seiten. Und das Gefühl haben wir von beiden Seiten, deswegen sind wir diese Partnerschaft eingegangen. Ich möchte dazu sagen, das Produkt ist weiterhin ganz normal verfügbar über den sanitären Heizungsgroßhandel, kann abgerufen werden dort und die Firma Elisator hat eine stark vertriebsstarke Mannschaft jetzt draußen, die das Produkt auch aktiv draußen am Markt dann platziert und anwendet. Und bei allen Fragen, was jetzt die Technik anbetrifft oder wo bekomme ich das Produkt etc., könnt ihr oder können alle das dann einfach bei der Firma Elisator in GmbH in Deutschland dann einfach abfragen, ja.
Okay, aber ich höre auch raus, dass das Thema Partnerschaften für euch eine riesige Rolle spielt und da noch nicht Schluss ist am Ende der Fahnenstange.
Ne, Partnerschaften ist schon wichtig und Partnerschaft ist auch gelebt. Also der eine ist Partner, der andere schafft nicht, Spaß beiseite. wirklich, also Partnerschaft definieren wir so oder ich persönlich auch so, dass wir beide einfach auf Augenhöhe uns konfrontieren und deswegen ist es auch wichtig, weil wir haben langfristige Partnerschaften in Österreich, in der Schweiz und das wird auch langfristig oder auch in ganz Europa oder ob es jetzt in Norwegen ist und es ist wichtig, also aus meiner Warte her und auch von der Firma Edi her, dass man das einfach lebt, dass eine Partnerschaft, dass beide Seiten gewinnen und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Mhm. Darauf noch ein Stößchen, oder?
Für mich nicht, danke.
Schon mehr. Ja, gerne. Der Costa ist in Vorbereitung.
Ja, gerne. Der nimmt das ernst, aber 5000 Höhenmeter, Kollege.
5600.
Da würde ich auch keinen Rotwein mehr
trinken. Also ich bin da ein bisschen blass vor Neid, muss ich schon sagen. Würde ich auch gern nicht mitfahren.
Kannst du kommen, mich supporten?
Ja, supporten, genau. Ja. Ich schmeiß die Filter hinterher. Ja.
Nee, ein paar Gels oder ein paar Riegel wäre mir lieber. Ein bisschen Energy, weißt du, für den... Ja, ja, Ernährung wird dann auch noch schon noch so ein Thema da. So 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde.
Reinballern. Richtig mampfen, ja.
Ja, dann musst du einfach nur essen und treten halt.
Das und wenn du Hunger bekommst, ist es zu spät.
Dann ist es vorbei.
Dann ist es vorbei. Das sag ich auch. Aber coole Sache. Also Ich finde es schön, dass wir bei diesen Podcasts nicht nur über Produkte reden. Klar, ihr hört es raus, am Rand ist es immer wieder ein Thema. Auch das Heizungswasser, die Feindschaft zwischen der behandelnden Seite und der aufbereitenden Seite. Das wird, glaube ich, auch immer ein Thema bleiben. Aber dass es so wunderbare Geschichten über die Personen zu erzählen gibt. Wie gesagt, ich bin da wirklich schwer beeindruckt, wenn man sich so kennenlernt, mit dir spricht. Was man aus seinem Freizeit-Privatleben mitnehmen kann fürs berufliche Leben.
Ja, definitiv. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man einfach auch Spaß bei der Arbeit hat. Ja? Denke ich, das ist ganz wichtiger Aspekt. Und dass man vielleicht auch die eine oder andere Parallele aus dem Privatleben auch im Arbeitsleben dann mit und integrieren kann. Ja? Und da macht es umso mehr Spaß. Ja? Weil dieses Stupide nur zum Arbeiten gehen, dass man arbeiten geht, das ist, glaube ich, von keinem das Ziel. Und ich glaube, es ist auch wichtig, wo wir wieder bei dem Thema Augenhöhe sind, dass man auch seinen Mitarbeitern oder Mitarbeitenden auf Augenhöhe begegnet. Ja. Und das ist, finde ich, auch ein ganz, ganz wichtiger und zentraler Aspekt. Natürlich bin ich vielleicht der Vorgesetzte, der es verantwortet. Nichtsdestotrotz sind wir ein Team. Ja. Wir arbeiten das als Team. Jeder in diesem Team ist genau gleich wichtig. Das finde ich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
Nochmal, vielen Dank für deine Eindrücke aus deinem Berufsleben und oft aus deinem sportlichen Leben. Ich bin echt gespannt, wie du da abschneidest in Alpe d'Huez. Also bitte halt mich da mal informiert, interessiert mich
brennend. Mach ich auf jeden Fall. Dankeschön auch, dass ich da
bin. Der Filter interessiert mich natürlich auch.
Ja, klar, natürlich.
Statement zum Schluss. Was ist dir sonst noch wichtig?
Was mir sonst noch wichtig ist? Ich glaube, wichtig ist mir, dass man im Endeffekt... Wir sind ja, wie man sagt, die Branche verliert niemanden, wir kennen uns alle. Ich glaube, wichtig ist für mich, dass wir uns alle mit einem gewissen Respekt gegenüberstehen, dass wir die anderen, dass jeder seinen Platz da hat in unserer Industrie, in unserer Branche, genauso im Privatleben. Und ich finde ganz, ganz wichtig, dass der nötige Respekt vor der Sache und vor dem Menschen selber dann auch vorhanden ist. Ich finde, teilweise geht es so ein bisschen, kommt es ein bisschen abhanden. Ich finde es wichtig, dass man da wieder sich auf Respekt, auf Augenhöhe, einfach dieses Danke sagen, guten Morgen sagen, solche Themen, die fehlen mir so ein bisschen teilweise. Und das geht so ein bisschen in unserer Gesellschaft verloren. Das würde ich ganz, ganz wichtig finden, dass wir da wieder ein bisschen mehr drauf achten, uns gegenseitig zu respektieren. Ein guten Morgen tut keinem weh, ein Dankeschön tut keinem weh. Und das finde ich ganz, ganz wichtig und das würde ich gerne so mitgeben wollen.
Die Tugenden.
Den Zuhörer und Zuhörerinnen.
Costa, von uns gibt es nur ein riesiges Dankeschön für dieses wunderschöne Gespräch. Sag ja, Jörg.
Natürlich. Ich habe gerade überlegt, ob ich die Soundbox
betätige. Nein, heute nicht.
Das wäre zu affig. Aber du hast es gesagt, es sind diese Tugenden und du wirst lachen. Ich habe das ähnlich, ob das morgens beim Bäcker ist, ob das beim Einkaufen ist oder woanders. Viele Menschen sind ja in ihrem Tunnel.
Ja.
Durch was auch immer getrieben. Und ich glaube, wie du sagtest, wenn das mit einer positiven Art und Weise zustande kommt, kann man auch mehr leisten. Ja. Wir müssen ja mehr leisten, haben wir am Wochenende wieder gehört. Ja, Stichwort Reformpakete jetzt. Und da muss man mit einer gewissen Energie ran. Also mit einem Tunnelblick und nur auf Ego wird es schwierig. Also deswegen heute sehr philosophischer Podcast, aber mit schönem Gedankengut, finde ich. Ja, kann man mal drüber reden, warum nicht.
Dann lass mich sagen, das war Frei von Grubstrick, der Podcast mit Jörg Gamperling und Dietmar Bleck und unserem wunderbaren Gast Costa in der langen Version Konstantin Papadopoulos.
Genau,
richtig. Mit ganz viel Information über Edi und auch ganz viel über dich und deine Sicht auf die Welt. Und das war mir sehr kostbar und der Jörg nickt auch, dem war es auch kostbar.
Ja. Großer Fan.
Ja. Die Höhenmeter, ne? Das hatte ich richtig getriggert. Idee und Realisation Blackworks Dietmar Bleck im Auftrag des Heizungsjournal Verlags. Postproduktion der Folge Stefan Winter für Media Winter in Berlin. Und Stefan, wie sieht es bei dir mit dem Fahrradfahren aus, vor allem mit den Höhenmetern?
Apropos, Stefan bekommt noch was aus dem Verlage. Hiermit angekündigt, aufgrund der Hitze konnten wir es nicht früher wegschicken, aber auf dem Wege mal schöne Grüße.
Okay. Musik, Chill Carrier, The Dark Side, wie immer ein Schwachsinnstitel, weil bei uns war heute nur ein strahlender schwäbischer Grieche, lass mich das sagen. So. Ja, ich sag danke, liked uns, abonniert uns, empfiehlt uns, weil wir es wert sind.
Ganz genau. Hört uns weiterhin fleißig. Dankeschön.
Ja, danke Costa.
Costa, merci.
Danke, ich sag auch Dankeschön für diesen netten Austausch. Vielen Dank.
Vielen Dank, dir. Tschüss.
Ciao, ciao.